super. Schön, dass ihr da seid. Letzte Woche war ja schon ein bisschen knackig, oder? Wer fand letzten Sonntag herausfordernd? Ja, so ein paar. Wer war so ganz gechillt und Christian mache ich schon ewig. Ah, einer, gut. Okay. 10 fanden es herausfordernd, einer war gechillt, der Rest überlegt noch. Was hat er gesagt letzte Woche? Letzte Woche ging es darum, Gott als Wahrheit zu erkennen und dass wir mit uns Wahrheit leben, dass wir mit uns ehrlich sind. Wir haben uns Jona angeschaut, die Angst von Jona und den Stolz von Jona und wie Gott ihm geholfen hat zu sehen, das Heil ist nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Das war so die Botschaft von letzter Woche. Hätte ich auch in 3 Sätzen machen können, gell? Warum redet er so lang? Gut. Heute geht's weiter. Es gibt ja so Predigten, die segnen, ne? Wo du so drin sitzt und du denkst so, boah, voll Liebe Gottes, voll Freude, voll Frieden. Und dann gibt es andere Predigten, die segnen auch, aber die zwicken. Die sind herausfordernd. So wie letzte Woche. Und heute kommt so ein bisschen Teil 2. Aber es ist gut, weil auch was zwickt und herausfordert, das segnet. Und der Titel von heute ist Keiner kann's alleine. Keiner kann's alleine. Kennt ihr das bei kleinen Kindern, die selbstständig sein wollen? Wir hatten das bei Rebecca und Jana. Da war es hauptsächlich das Schuhebinden. Ich kann's alleine, ich kann's alleine. Und dann lässt man sie machen. Ich erinnere mich sehr gut daran. Das war eine Geduldsprobe für die Eltern. Und dann haben sie es aber gelernt. Jetzt können sie es alleine. Und wir tun gut daran, unseren Kindern etwas zuzutrauen. Gerade in den letzten Jahren, da haben uns ja Begriffe wie Helikoptereltern oder Elternkumpel gezeigt, wie übervorsichtig und kontrollierend einige Eltern des 21. Jahrhunderts sind. Aus Angst und Fürsorge versuchen einige Eltern es ihren Kindern so leicht wie möglich zu machen. Räumen für die Kinder die Steine aus dem Weg oder sind Kumpel statt Eltern und so. Ne? Davon ist natürlich niemand hier im Raum. Doch sind es doch gerade die kleinen Hürden und Hindernisse im Leben, durch die unsere Kinder lernen, Lösungen zu finden. Wenn sie lernen, es alleine zu machen, unter unserer Hilfe und Hilfestellung, dann lernen sie, Lösungen zu finden. Sie haben Erfolgserlebnisse und dadurch bekommen sie Rückgrat und Selbstwert. Das andere Extrem sind abwesende, desinteressierte Eltern, bei denen die Kinder darunter leiden, gar keine Hilfestellung zu bekommen. Das ist natürlich auch gar nicht gut. Ich glaube, am Ende des Tages benötigt es, gerade beim Thema Erziehung, die goldene Mitte. Ne? Kinder haben solche und solche Tage, Eltern auch solche und solche Tage. Und jeder ist da ganz anders. Warum diese Einleitung? Wo will er denn hin? Ich habe festgestellt, dass ein Kind Gottes zu sein, ähnliche Dynamiken wie unsere Eltern-Kind-Beziehung hier auf Erden hat. Gott hat da schon eine Absicht dahinter, wenn er uns als seine Söhne und Töchter bezeichnet. Und Gott liebt es, Bilder zu verwenden. Gerade Jesus hat so viele Bilder genutzt. Vater, Kind, Hirte, Schaf, Soldaten, Saat und Ernte. All diese Bilder helfen uns, die Dinge zu verstehen. Unser Vater im Himmel, der liebt uns. Der sorgt sich um uns, er ist immer für uns da. Und wir Kinder Gottes benötigen seine Unterstützung, seinen Zuspruch und seine Förderung. In der Gottesbeziehung gibt es einen Unterschied zur irdischen Beziehung. Hier auf Erden, da entscheiden und kontrollieren unsere Eltern, wie gut oder schlecht die Eltern-Kind-Beziehung läuft. Es liegt in ihrer Verantwortung. In unserer Gottesbeziehung ist es ein bisschen anders, denn Gott drängt sich nicht auf. Er nimmt seinen Erziehungsauftrag wahr, aber erwartet von uns das Mitmachen. Wir entscheiden, wie sehr wir Gottes Vaterschaft wünschen oder wollen und dadurch schlussendlich auch erfahren. Aber Vater bietet sich an, Papi bietet sich an und wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir entscheiden, ob wir das erlauben und auch wie sehr wir uns von ihm fördern oder erziehen lassen. Die Grundsatzfrage ist, und dies gleich wie hier auch auf der irdischen, lasse ich mir von ihm etwas sagen. Wie macht das Gott eigentlich in der Praxis? Ich glaube, gerade jetzt in unserer Zeit hauptsächlich durch den Heiligen Geist. Warum? Wir haben letzte Woche gesagt, es ist wichtig, Gott als Wahrheit zu erkennen. Johannesevangelium Kapitel 14 und 16 ist voll davon, hier zwei Verse. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zwei Kapitel später, Johannes 16, 13, sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Gottes Geist ist Wahrheit und er lehrt uns die Wahrheit. Er offenbart uns die Schrift. Er offenbart uns die Worte von Jesus. Und so lehrt er uns in der Wahrheit von Jesus, in dem Wort Gottes zu bleiben. Das Lehrbuch des Heiligen Geistes ist die Bibel. Und wir sind Schüler des Heiligen Geistes, indem wir Schüler des Wortes Gottes sind. Und egal wie alt oder jung wir sind, wir alle brauchen offenbar einen Lehrer. Denn wir irren uns häufig. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir Wahrheit sagen. Manchmal sind wir auch verwirrt, es fehlt uns die Klarheit. Oder wir vergessen, was wir gelernt haben. Und da bringt Jesus den Heiligen Geist als Lehrer für uns, damit wir uns erinnern. Wir fragen uns manchmal, wie sollen wir dieses oder jenes entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Und Jesus sagt uns, ihr bekommt einen Lehrer, das ist mein Geist. Und sein Lehrbuch ist mein Wort. Und der Heilige Geist, der bringt Veränderungen in uns hervor. Und das ist fantastisch. Vielleicht kennt ihr die alte Werbung aus den 80ern, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Wenn du darfst, Käse kaufst. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Manchmal treffen wir Leute, die wir länger nicht gesehen haben und dann sagen wir, hey cool, du hast dich gar nicht verändert. Eigentlich wollen wir ein Kompliment geben, im Sinne von, du schaust noch genauso jung und gut aus wie vor 10 Jahren. Manchmal treffe ich Leute und dann bin ich so, die ich lange nicht gesehen habe und dann spreche ich so und ich sage das nicht, ich denke das so innerlich, oh schade, du hast dich echt nicht verändert. Weil ich gemerkt habe, dass jemand stehen geblieben. Paulus schreibt ja an die Römer, Kapitel 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern natürlich. Wenn wir Jünger Jesu sind, dann sind wir in einem Prozess, ihm gleichgestaltet zu werden. Immer mehr Jesus zu werden. Gott hat seine Wahl getroffen. Jesaja sagt das. Ich habe dich auserwählt. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du bist mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Du bist mein Eigentum. Und dann sagt der Heilige Geist, auf geht's, pack mal's. Die Verletzungen, die da sind, die Ängste, die da sind, die Dinge aus der Vergangenheit, das, was dich belastet, da habe ich Wahrheit Gottes aus seinem Wort. Das können wir dem gegenüberstellen, das können wir uns mal anschauen. Und dann darfst du Wahrheit Gottes in dein Leben reinlassen. Und du veränderst dich. Du verarbeitest den Rucksack deiner Vergangenheit. Und im ganzen Prozess wirst du Jesus gleichgestaltet, weil du immer mehr erkennst. Und es ist ein Abenteuer der Veränderung. Und diese Bestimmung hat Gott uns gegeben. Wenn wir Jesus annehmen in unserem Herz, dass wir immer mehr verändert werden, in sein Ebenbild. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns ändern können. Es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich habe ein paar echt schlechte Eigenschaften und so will ich nicht bleiben. Ich habe auch gute Eigenschaften. Aber ich habe mich entschlossen, mich weiter zu verändern. Wer noch lebendig ist und ein bisschen auf sich achtet, der möchte sich auch verändern, auch wenn das Mühe kostet, manchmal Arbeit ist, alte Gewohnheiten abzulegen, neue einzuüben. Ihr wisst noch mein Jahresmotto vom letzten Mal, alte was verlassen? Alte Wege verlassen und neue? Okay, nochmal alle. Alte Wege verlassen und neue Wege gehen. Das Video ist auf YouTube. Du kannst mit Hilfe des Heiligen Geistes Stück für Stück eine neue Gewohnheit aufbauen. Aber es sind nicht nur Gewohnheiten. Ich glaube, der Geist Gottes möchte viel tiefer in uns bohren. Und das ist, glaube ich, da, wo jetzt das Zwicken manchmal kommt. Er hat unser tiefstes, innerstes im Sinn. Unser Herz, unser Zentralorgan, in dem unsere Wünsche liegen, unser Streben, unsere Empfindungen, unsere Sehnsüchte. Das Herz, von dem aus wir unser ganzes Dasein und unsere ganzen Beziehungen steuern. Da reicht nicht nur der gute Wille aus, sich zu verändern, da braucht es echt himmlische, herzensverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du Jesus anschaust, dann siehst du viele schöne Sachen. Seine Güte und Liebe zu den Menschen. Seine Demut, den Willen Gottes zu erfüllen. Seine Klarheit gegenüber den Pharisäern. Seinen Mut, als er an der Klippe steht und sie ihn hinabstoßen wollen, und er geht einfach durch die Menge. Seine Gelassenheit vor Herodes. Er blieb einfach stumm. Seine Hingabe im Garten Gethsemane. Sein Mitgefühl. Sein Bewegtsein von Barmherzigkeit. Die Besonderheit, den einen zu sehen. Für Thomas extra nochmal zurückzukommen und sag: Hier, Thomas, leg deinen Finger in meine Wunde. Bei Jesus sehe ich ganz viel Schönheit, Licht, Augen, die hinsehen, die nicht übersehen. Ich sehe auch offene Worte, liebevolle Strenge, ein Mund, der sagt, was er denkt. Ich sehe ein Kreuz und die Bereitschaft zu leiden. Ich sehe den festen Willen zu vergeben, sich am Kreuz festnageln zu lassen. Ich sehe ein Grab, das leer ist. Bei all diesem sehe ich Jesus. Und je mehr ich Jesus sehe, sehne ich mich danach, immer mehr wie er zu sein. Ich glaube, wir sind in so einem Prozess. Under construction. Baustelle. Eine Baustelle, an der der Geist Gottes an uns arbeitet. Und das alles geschieht durch Gebet, durch Bibellese, aber sich auch hingeben, dem Heiligen Geist die Wahrheit zu sehen. Und geistiges Leben ist auch dann gesund, wenn diese Nähe bei Jesus dann eine Veränderung in unserem Leben bewirkt und Menschen das sehen. Und da habe ich drei Fragen für euch. Sieht man mehr von Jesus, wenn man mich ansieht? Können Menschen durch mich hindurch auf Jesus sehen? Geht es Menschen besser, nachdem sie Zeit mit mir verbracht haben? Darum bete ich, darum lese ich in der Bibel, darum gehe ich treu in Gottesdienst und sehne mich immer ähnlicher wie Jesus zu werden. Nicht nur für meinen eigenen Gewinn, sondern auch, um Menschen Jesus zu zeigen, zu bringen. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Gemeinde von immer mündigeren Christen sein, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. So wie gelingt das uns? Durch den Heiligen Geist. In dem bekannten Lied, da heißt es: Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und das ist richtig so. Kennt ihr das Lied? Mir fällt die Melodie gerade nicht ein, aber das ist okay. Und das ist richtig, wir dürfen mit leeren Händen zu Jesus kommen. Und dann finde ich es so stark, in dem Lied heißt es dann weiter: Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich darf es erwarten, dass ich mich in der Nähe Jesu verändere, durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch sein Wort in mir. Ich möchte praktischer noch werden. Ich möchte über das Tal der Entscheidungen treffen mit euch heute Morgen. Das Tal der Entscheidungen, in dem wir sind. Ihr seht hier diese Füße mit den Optionen, wo es hingehen könnte. Jeden Tag treffen wir unzählige Entscheidungen. Oft ganz spontan, fast automatisch. An wichtigen Kreuzungen, aber ganz bewusst mit viel Nachdenken. Es ist ganz einfach, du entscheidest zwischen Wurstbrot und Müsli. Dortmund oder Bayern, Jogginghose oder Smart Casual. Familien entscheiden über Strandurlaub oder Berghütte. Das ist manchmal herausfordernd. Wir entscheiden zwischen Aufstehen oder Liegenbleiben. Irgendjemand heute Morgen überlegt? Nein, okay, ihr wart entschlossen, in den Gottesdienst zu gehen. Sehr gut. Das sind die Quelltorler. Wir entscheiden auch, ob wir mit jemand reden, mit dem es schwer ist zu reden oder eben nicht. Wir entscheiden, ob wir in eine Beziehung weiter investieren oder nicht. Wir entscheiden, ob wir die Wahrheit sagen oder in eine Lüge fliehen. Wir stehen an der Kreuzung, wir müssen abbiegen. Rechts, links, geradeaus oder vielleicht doch wieder zurück. Widerspreche ich meinem Vorgesetzten oder halte ich lieber den Mund? Lerne ich noch mehr für die Prüfungen oder lasse ich es erstmal ruhig angehen? Durch Entscheidungen bauen wir unser Leben. Jede Entscheidung in unserem Leben bewirkt, wer wir sind. So schwer uns manchmal Entscheidungen auch fallen, ich bin zum Beispiel eher entscheidungsfreudig, ich kenne Leute, die sind nicht so entscheidungsfreudig. Manchmal bin ich zu entscheidungsfreudig und muss dann aus meinen Fehlern lernen und hätte doch nochmal nachgedacht und den Heiligen Geist gefragt. Manche Leute hassen Entscheidungen. Du fühlst dich gerade unwohl, dass ich überhaupt seit 3 Minuten über Entscheidungen rede. Wann kommt der gute Teil, Christian? Im Vaterunser, da lesen wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was bedeutet es eigentlich, Jesus da auch nachzufolgen im Alltag mit all den vielen kleinen und großen Entscheidungen? Wir haben ja selber schon die Herausforderung, für uns Entscheidungen zu treffen. Jetzt kommt da auch noch Gott ins Spiel und möchte mitreden. Sein Wille geschehe in unserem Leben. Als wäre es nicht schon genug, selbst Entscheidungen zu treffen, jetzt kommt da auch noch jemand dazu und will mitreden. Vielleicht sagen wir auch, ich möchte schon an Jesus glauben und ihm nachfolgen, aber er muss mir doch nicht so in mein Leben reinreden. Ich möchte Jesus folgen, aber auch selbst die Kontrolle behalten. Die ganz klare Antwort, die Wahrheit in Liebe, das geht nicht. Keiner kann es alleine. Du darfst kommen, wie du bist, aber du darfst nicht bleiben, wie du bist. Jesus ist nicht nur dein Erlöser und Heiland, er will auch dein König und Herr sein. Was ist der Unterschied? Der Heiland und Erlöser ist selbstlos ans Kreuz gegangen, hat den Preis für dich bezahlt. Er reicht dir seine Hand. Du musst nichts tun. Wenn du gerade unten im Dreck liegst, dann langt er auch nach unten. Du darfst die Hand nehmen und er zieht dich hoch, weil er der Heiland und Erlöser ist und alles trägt. Und dann lebst du mit Jesus und er ist auch unser König und Herr. Was bedeutet es, einen Herrn zu haben? Ein Herr leitet dich. Ein Herr hat meistens mehr Weisheit als du selbst. Was bedeutet es, einen König zu haben? Das bedeutet, dass du jemanden hast, der regiert über dir in deinem Leben. Es bedeutet aber auch, dass du entspannen kannst, weil jemand anders die Verantwortung trägt und nicht du. Das ist das Schöne an der Regentschaft von Jesus. Erlösung ist ein Geschenk aus Gnade. Regentschaft erfordert Unterordnung, Bereitschaft zur Veränderung. Vielleicht sehnen wir uns auch gerne danach, eine Anweisung aus dem Himmel zu bekommen, dass wir eigentlich froh und dankbar sind, dass da der Heilige Geist ist. Wie entscheiden wir eigentlich? Es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien darüber, aber grundsätzlich geht es darum, dass Vernunft und Emotion entscheiden. Die zwei stehen sich gegenüber. Vernunft und Emotion. Das berühmte Zitat, ich denke, also bin ich, das ist gar nicht so. Ich fühle, also bin ich, geht es ganz vielen. Das ist gerade auch eins der größten Vorurteile gegenüber den Gen Zs, also der jungen Generation. Ah, die fühlen so viel, können die mal vernünftig nachdenken? Ganz ehrlich, ich bin dankbar für die junge Generation. Die haben mir ganz viel beigebracht. Ich bin so Gen X, also Generation X, und ich bin eher so sortiert. Und die Jungen haben mir beigebracht, wieder bei meinen Gefühlen und Emotionen anzudocken. Meine Töchter haben mir geholfen, bei meinen Emotionen anzudocken. Und deswegen bin ich dankbar dafür. Bin auch gar kein Fan, so alles zu pauschalisieren, kann man natürlich auch nicht. Ne? Aber sich nur auf Gefühle zu verlassen, ist natürlich nicht gut. Am besten ist, wenn Verstand und Gefühle zusammenarbeiten. Dann sammelt der Verstand die richtigen Argumente und unser Gefühl versorgt uns mit unserer gebündelten Lebenserfahrung. Manchmal hebelt aber auch das Gefühl den Verstand aus. Das haben wir selbst schon erlebt, spätestens wenn es darum ging, sich etwas zu kaufen. Bei jedem großen Kauf erleben wir, wie Verstand und Gefühl in Konflikt geraten. Das wissen die Werbefirmen nur zu gut und docken deswegen gerne lieber an unseren Emotionen statt an unserem Verstand an. Eine richtig gute Werbung, die verkauft eine Emotion, ein Gefühl, nicht unbedingt gute Verbrauchswerte. Der SUV-Trend der letzten 20 Jahre ist ein Paradebeispiel davon. Wir haben einen tollen SUV, Freiheit, Leidenschaft, die Möglichkeit, über Stock und Stein zu gehen. Was machen wir damit? Wir holen die Kinder von der Schule ab, fahren zum Golfen und zu Lidl und Aldi, weil der so viel Sprit braucht, dass es für Edeka und Rewe nicht mehr reicht. Nicht wahr? Warum dieser Vergleich? Warum Verstand und Emotion? Ich glaube, bei Gott geht es uns genauso. Das ist wichtig beim Evangelium, diese ganze Wahrheit zu sehen. Ich habe gerade gesagt, er ist unser Heiland und Erlöser. Das ist so mehr unsere Emotion, das, was uns gut tut. Oder die Predigt, die mich segnet, die Freude, der Frieden, die Gänsehaut, das schöne Nachhausegehen. Ach, war das toll heute, ich bin richtig auferbaut. Und auf der anderen Seite ist dann manchmal so diese Vernunft, die Regentschaft des Herrn, wo der Heilige Geist zu dir sagt, halt, stopp. Oder wo der Heilige Geist zu dir sagt, nee, da oder so. Bei unseren Entscheidungen geht es vor allem um die Frage, wer wir durch unsere Entscheidungen werden. Nicht unbedingt darum, welche Wahl die einzig richtige wäre. Im 1. Könige Kapitel 3, da beginnt die Geschichte von Salomon. Er war ein junger Mann, der plötzlich sehr viel Einfluss hatte. Er wurde König, sollte ein Volk regieren. Das war in schwierigen Zeiten, er musste viele Entscheidungen treffen und er hatte gehörigen Respekt vor diesem Job. Und er konnte Gott um etwas bitten und er tat etwas ganz Kluges, er bat Gott um etwas ganz Besonderes. Salomon hat Gott um Weisheit gebeten und Gott hat sie ihm gewährt. 1. Könige 5, Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachiter und Hermann und Kalkol und Dada, die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Er redete auch von Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewurm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und das ist phänomenal. Man geht davon aus, dass Salomo zu seiner Zeit wahrscheinlich der reichste Mensch auf der Erde war. Was war sein Marketing? Er hat nicht das iPhone herausgebracht oder Facebook gegründet oder Google. Er hat Gott um Weisheit gebeten. Wenn du das tust als Mensch, da brauchst du ein paar Voraussetzungen. Erstens, du erkennst an, dass Gott die Wahrheit ist. Und das Zweite, ich brauche Wahrheit in meinem Leben. Und er hat das dann bekommen und er war sehr, sehr weise. Weisheit ist wie ein innerer Kompass, der uns in diesen Entscheidungen die richtige Richtung zeigt. Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, da erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Seine Verheißung Gottes. Wir dürfen Weisheit von ihm empfangen. Und wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann lernen wir die Dinge in unserem Leben zu sortieren, unsere Werte ändern sich, unsere Gedanken richten sich an Jesu Kriterien aus. Wir lernen so, Gottes Willen zu unserem Willen werden zu lassen. So viel zu dem. Und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen zum Schluss über Vorentscheidungen. Es gibt in unserem Leben auch Entscheidungen, die wir treffen, bevor wir Entscheidungen treffen. Damit meine ich, dass wir irgendwann in unserem Leben einige Dinge festlegen. Diese Vorentscheidungen, die sind wie so ein Filter, wenn wir dann an eine Wegkreuzung kommen. Dabei geht es um unsere Werte und auch um unsere Grenzen, gerade um unsere Grenzen, um Linien, die wir niemals und unter keinen Umständen überschreiten wollen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, als Rebecca geboren war und ich war junger Papa und dann war es einmal nachts, dass sie so einen Husten hatte und wir hatten keinen Hustensaft mehr. Und ich musste mit dem Auto los nachts zur Apotheke. Am Abend davor hatten wir mit den Nachbarn gegrillt. Und ich hatte Gott sei Dank ein Bier nur getrunken. Und ich saß dann im Auto und ich dachte so, boah Christian, mit dem einen Bier kannst du noch fahren. Und in der Nacht habe ich eine Vorentscheidung getroffen. Ich habe mir gesagt, ich werde nie wieder ein zweites Glas trinken, damit ich nie in der Situation bin, dass mein Kind in Not ist und ich nicht fähig bin, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, um Medizin zu holen. Das wurde mir da bewusst. Und von solchen Vorentscheidungen rede ich. In Josua Kapitel 24, da lesen wir auch von so einer Vorentscheidung. Josua war ein Nachfolger von Mose, der das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Nach einer langen Reise durch die Wüste ist das Volk Gottes nach vielen Zögern über den Fluss Jordan gegangen, um das Land zu betreten, das Gott ihnen vor langer Zeit versprochen hatte. Endlich sind sie angekommen. Nun sollen sie das Land einnehmen. Josua versammelt seine Leute und sagt ihnen, jetzt müsst ihr eine Vorentscheidung treffen, bevor ihr in dieses Land geht. Diese Vorentscheidung wird sich auf alles in eurem Leben auswirken. Jede Beziehung, jede Entscheidung, jedes Ja, jedes Nein. Ihr müsst entscheiden, wem schenkt ihr euer Vertrauen? Vertraut ihr Gott oder den zahllosen Götzen? Und um ihnen das zu erleichtern, gibt er ihnen sogar einen Tipp. Und das steht in Josua 24, Vers 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und er macht dann ein ganz klares Statement, eine ganz klare Aussage. Er sagt aber, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine Vorentscheidung. Was immer kommen wird in meinem Leben, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Josua macht es ganz deutlich. Was sind meine Werte? Was sind meine Grenzen? Wenn ich die richtigen Vorentscheidungen treffe, dann muss ich nicht jedes Mal alles mühsam abwägen und entscheiden. Josua stellt die Frage, wollt ihr Gott dienen? Vor dieser Frage stehen auch wir. Ich habe ein paar Vorentscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich will täglich seine Nähe im Gebet suchen. Ich will da sein, wenn meine Freunde zusammen in der Bibel lesen und beten. Ich will da sein, wenn wir alle am Sonntag Gottesdienst feiern. Das ist keine Option für mich. Ich will immer wieder täglich meine Schuld bekennen, umkehren, nachjustieren. Ich will ehrlich mit mir sein. Ich will in Wahrheit leben. Ich will mir was sagen lassen. Ich kann es nicht alleine. Und ich will mich immer wieder im Dienst für Jesus zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass Menschen Jesus in mir sehen, dass ich Jesus immer ähnlicher werde und sie dadurch Ewigkeit in ihrem Herzen erfahren. Ich will mir vom Heiligen Geist die Wahrheit sagen lassen. Ich will ihm dienen, nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen in meinem Leben. Das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich möchte euch herausfordern, heute Morgen euch auch Entscheidungen zu überlegen. Vorentscheidungen, die an die Wurzel eures Herzens gehen. Vorentscheidungen, die entscheiden, will ich und mein Haus dem Herrn dienen oder nicht? Und wie kann das aussehen? Welche Prioritäten setze ich in meinem Leben? Wo hat die stille Zeit ihre Priorität in meinem Leben? Wo hat der Gottesdienst seine Priorität in meinem Leben? Und das ist echt guter, verändernder Einfluss des Heiligen Geistes. Er liebt dich so sehr und er wünscht sich so sehr, dass du in der Fülle mit ihm lebst. Wenn du eins mitnimmst heute Morgen, das ist es das. Diese Entscheidungen zu treffen, da geht es darum, dass du den vollen Segen Gottes erlebst. Das ist sein Wunsch für dich. Und da braucht es die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich kann es eben nicht alleine. Und ich habe Defizite in meinem Leben. Ich benötige Veränderung. Ich frage meine Kollegen aus der Gemeindeleitung. Und die Ehrlichkeit in meinem Leben. Nachdem ich Gott als Wahrheit erkannt habe, muss ich ganz ehrlich mit mir selbst sein. Die Bibel ist da echt knallhart bei diesem Thema. Psalm 1, Vers 6, da heißt es, der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. In Sprüchen heißt es, Gott beschenkt jeden reich, der ihm gehorcht. Und das weiche Herz ist so, so, so wichtig. In Psalmen heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. In Hesekiel heißt es, dass er uns ein anderes Herz und einen neuen Geist gibt. Dass er das versteinerte Herz aus unserer Brust nimmt und uns ein lebendiges Herz gibt. David schrieb in dem Psalmen, durchforsche mich, oh Gott, sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und Gefühle. Und in den Sprüchen schreibt schlussendlich Salomo, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Jesus, danke, dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Wir sehnen uns danach, in dein Ebenbild immer mehr gestaltet zu werden. Wir danken dir, dass wir aus Gnade leben, dass das kein Druck ist, dass das kein Muss ist, dass du vielmehr diesen Wunsch in uns gebierst, dir immer ähnlicher zu werden. Ich bitte dich, nimm du uns Stück für Stück weiter in diesem Prozess. Zu erkennen, wir können es nicht alleine. Wir brauchen die verändernde Kraft deines Heiligen Geistes. So Geist Gottes, wir bitten dich, dass du in unsere Herzen sprichst, in unseren Gedanken. Und Jesus, auch wenn es zwickt, auch wenn es herausfordernd, wir erlauben dir, dass du das in unserem Leben tust. Wir wollen nicht in irgendeinem Schlaf sein des Christseins, wir wollen keine schlafende Christenheit sein. Wir wollen von dir aufgeweckt werden, angestoßen werden, angespornt, motiviert, herausgefordert werden. Und das alles zu deiner Ehre, Jesus. Wir wollen dich ehren. Wir wollen deinen Namen groß machen. Wir wollen dein Reich bauen. Wir sehen uns danach, dass Menschen dich in uns sehen. Dass Menschen dich erfahren durch unser Leben. Sodass dein Volk immer mehr wächst und größer wird. den Eindruck, dass der Heilige Geist gerade zu euch redet, ganz persönlich. Wir werden einfach jetzt so die Stille kurz aushalten. Geist Gottes, sprich. Wir wollen jetzt noch gemeinsam das Abendmahl feiern und Rebecca und Daniel werden uns da mit reinnehmen.
Als wir das Abendmahl vorbereitet haben, haben wir Gott gefragt, welchen Punkt er heute vielleicht nochmal hervorheben möchte, welchen Aspekt er betonen möchte. Und da kam mir Johannes 6 in den Sinn. Und ich habe das Kapitel gelesen und mir ist aufgefallen, dass Jesus über sich als Brot des Lebens spricht. Und ich möchte euch da einfach ein paar Verse kurz mit hineinnehmen, und zwar Vers 47 bis 51. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und er geht in den Vergleich von dem Alten und dem Neuen Bund. Er sagt: Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und die Juden fangen dann an, untereinander zu streiten. Und Jesus geht aber noch konkreter drauf rein. Er lässt nicht ab von seiner Botschaft. Er sagt: Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und ich hatte echt den Eindruck, dass der Heilige Geist heute nochmal diese Einheit betonen möchte, zu der wir berufen sind, diese Intimität, die wir durch das Werk am Kreuz mit Jesus haben dürfen, dass wir ja diese Einheit empfangen und ihn empfangen dürfen und uns dann nochmal bewusst werden dürfen, wenn wir Abendmahl nehmen, dass Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern er ist als uns gestorben. Er ist der Sohn Gottes und dadurch haben wir auch diese Sohnschaft empfangen. So ist es ein vollständiger Tausch. Und ich glaube, Abendmahl ist so, so kraftvoll, wenn wir eben dieses Bewusstsein haben, dass es vollkommen ist, dass unsere Identität neu ist und wir alles empfangen dürfen, was dem Sohn gebührt, was Jesus gebührt hat, weil wir jetzt Miterben sind.
Voll. Und um in diese Demut bzw. in diese Einheit einzukehren mit Jesus, ist es so wichtig, in Demut zu wandeln, in die Demut einzukehren. Und wir wollen das gleich einfach ganz praktisch machen, denn wie Christian auch gesagt hatte, ist es so wichtig, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen. Wenn wir seine Liebe empfangen wollen und ihn mit dieser Liebe zurücklieben wollen, ist es wichtig, dass wir das, was wir davor festgehalten haben, dass wir das loslassen. Und es braucht genau diese Demut zu sagen: Jesus, das, was du für mich hast, ist so viel besser als das, was ich gerade versuche festzuhalten. Ich glaube dir mehr als mir selbst. Und gleich, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist einfach nochmal kurz davor eine kurze Zeit, eine Minute, eine Reflexion, wo ich uns echt einladen möchte, dass der Heilige Geist highlighten darf, wo wir vielleicht gerade was in unserem Leben festhalten. Sei es, dass wir irgendwie Kontrolle gerade festhalten über eine gewisse Situation oder Christian hat viel über Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, wo gerade Entscheidungen in den Leben von euch stattfinden, aber dass wir das einfach alles zu Gott wiederbringen und in dem Abendmahl einfach ihn empfangen, seinen Sieg, seine Lösungen empfangen für unsere Situation. Genau, das heißt, jetzt einfach einen Moment, wo wir reflektieren dürfen und danach könnt ihr gerne vorkommen. Das werden wir aber dann noch ansagen. Genau.
Ich glaube, manchmal gibt es auch so prophetische Akte. Ich lasse euch gleich in eure Reflexion. Aber ich glaube, manchmal ist es auch hilfreich, wenn der Heilige Geist was nochmal irgendwie so highlightet oder vielleicht auch dir so ein Bild gibt vor deinem inneren Auge, wie du dich heute einfach nochmal in diese Demut hineinlehnen darfst, in diese Identität, die Gott für dich hat, in diese Position, in diese Haltung vor ihm. Ich glaube, Stolz kann manchmal so schmerzhaft sein für die Beteiligte, aber auch für die Personen um einen herum. Und ich glaube, dass so ein prophetischer Akt, was ich damit meine, ist zum Beispiel sowas wie aufstehen oder hinknien oder nach vorne kommen. Ich glaube, dass das manchmal so viel mehr Kraft hat, als wir eigentlich glauben. Das heißt, wenn du heute einfach nochmal ein Zeichen vor dir und Gott machen möchtest, dann blend wirklich alle anderen um uns, also uns einfach hier aus. Und komm nach vorne, vielleicht knie dich nochmal hin, mach es irgendwie nochmal bewusst für dich. Weil ich glaube, die Realität ist da, die geistliche Realität, aber wir dürfen manchmal uns dem nochmal viel bewusster werden und das kann einfach dabei helfen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns immer wieder offenbarst, wer Jesus ist. Ich danke dir, dass du uns in diese Intimität, diese Einheit ziehst, wo wir wirklich in der Bewusstsein vom Himmel leben. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute wirklich nochmal tiefer ins Herz schreibst, wie geliebt er oder sie ist. Danke für deine Liebe, danke, dass du uns frei machst, danke, dass Heilung in dir ist. Danke, dass wir Fülle und Freude und Frieden in dir haben. Und Gott, ich danke dir auch, dass du uns Autorität gegeben hast. Und ich spreche aus über jede Person, die auf YouTube anschaut oder hier in diesem Raum ist. Ich danke dir, dass jeder Geist der Angst verschwinden muss, der uns zurückhält, davon dir zu dienen und tiefer in die Intimität mit dir zu gehen. Gott, ich danke dir, dass du uns frei machst von Stolz, da wo Dinge so groß werden oder größer werden als du, ja, anmaßend werden oder da wo auch Minderwert ist. Gott, ich danke dir, dass du das jetzt entfernst von jedem einzelnen Herzen. Danke für Weichheit, danke, dass du auch Ohren öffnest, dass biblische Wahrheiten so real und lebendig werden in unserem Leben. Du sagst, wir sind die Schafe, wir hören deine Stimme und ich spreche jetzt auch über diesen Raum, über jede Person aus, dass du eine tiefere Begegnung mit deiner Stimme, mit deiner Vaterstimme gibst, dass Leute dich hören und vertraut werden mit dir. Ja, wir empfangen mehr von dir, wir lassen los. In Jesu Namen. Amen.
Genau, ihr dürft jetzt einfach alle nach vorne kommen und euch ein Stück Brot und ein Stück Traubensaft abholen und dann gerne zu eurem Platz zurückkehren und gerne warten mit den Einnehmen, dass wir das dann alle gemeinsam einnehmen können. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Leib, den du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du unsere Schuld getragen hast. Ich danke dir für deine Wunden, dass wir durch deine Wunden heil geworden sind. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir unser Leben dir geben dürfen und wir deins empfangen dürfen. Wir empfangen deinen Sieg. Wir danken dir dafür, für deinen kostbaren Leib. Amen. Und danke auch, Jesus, für dein kostbares Blut, das du vergossen hast. Ich danke dir für den Kelch des neuen Bundes. Ich danke dir, dass wir nun echt reingewaschen sind durch dein Blut. Ich danke dir, dass wir diesen Kelch echt genießen dürfen, dass wir deine Liebe und deine Freundlichkeit schmecken dürfen, dass wir in der Intimität mit dir sein dürfen. Ich danke dir dafür und wir sagen Ja zu der Intimität mit dir, zu deiner Liebe und wir wollen dich zurücklieben, Jesus. Amen.
Herr, ich danke dir für diesen wunderschönen Gottesdienst. Ich danke dir für das starke Wort, das heute gepredigt wurde. Ich danke dir für das wunderschöne Abendmahl, für deine Vergebung, für dein Geschenk, Herr. Und ich möchte jeden Einzelnen in deinem Namen segnen für die neue Woche, für alles, was auf sie zukommt. Ich bete, dass du ihnen auf jedem Schritt zur Seite stehst, ihnen allen begegnest und das heutige Wort auch jedem Einzelnen tiefer ins Herz trägst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzliche Einladung zum Buffet und zur Gemeinschaft. Und falls jemand noch ein persönliches Gebetsanliegen hat oder einfach Ermutigung braucht oder Stärkung für bevorstehende Themen oder auch Entscheidungen, gerne zum persönlichen Gebet nach vorne kommen.